Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge anlässlich des E4 Festivals. Mehr dazu jetzt.
Emovotion, der E-Mobility Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel. Herzlich willkommen, Julia Maulhardt. Hallo. Und Wolfgang Paul, auch wieder mit dabei. Grüß dich, Wolfgang.
Hallo zusammen.
Wir machen heute eine Sonderfolge zu einem unüblichen Tag, aber wir wollten möglichst schnell nach dem E4 Festival einen kleinen Rückblick bieten. Ja, ich weiß, das ist auch schon wieder mehr als eine Woche her, aber schneller ging es halt bei uns nicht. Wir müssen ja irgendwie zusammenfinden, die O-Töne schneiden und so weiter und so weiter. Aber jetzt sind wir ja da und
manche arbeiten ja auch von uns.
Und ne? Manche von uns arbeiten, ja. Soll vorkommen. Und Julia, freue mich besonders, dass du heute wieder dabei bist, weil du warst ja auch beim E4 Festival und ich glaube auch du warst, so wie wir nachher feststellen werden, sehr begeistert von diesem E4 Festival, oder? So wie die anderen auch.
Ja, genau. Ja, alles richtig.
Wir und hatten viel Jessica Spaß. Reichelt also ist heute zwar nicht dabei, aber irgendwie doch, denn Jessica Reichelt war auch auf dem Festival und zwar mit der Videokamera und dem Mikrofon und hat dort ganz, ganz viele Interviews aufgezeichnet. Und diese Interviews möchten wir in dieser Folge senden. Wer das Ganze auch sehen möchte, also die uns und die Interviews und die Interviewten und so weiter, der kann natürlich auch auf unseren Kanal gehen auf YouTube. Auch der heißt natürlich eMovotion und kann sich das da anschauen. Und ja, wie gesagt, Jessica war unterwegs, hat das ein oder andere Interview gemacht und hat vor allem, muss man sagen, ganz, ganz viele Leute getroffen, die wir schon mal hier im Podcast hatten. Also es war irgendwie so ein richtiges Reunion. Und die erste, die sie getroffen hat oder einer der ersten, war Kerstin Büchner. Wir erinnern uns, die war vor gar nicht allzu langer Zeit bei uns zu Gast, weil sie ihren ID.Buzz umgebaut hat. Und Jessica hat sie gefragt, wie es denn für sie auf diesem Festival war.
Oh, es war super spannend zu sehen, was die Leute für Fragen haben, für Interessen, wie sie auch auf das Fahrzeug drauf zugehen und ja, einfach nochmal ganz neue Themen auch aufwerfen und was man vielleicht selber auch nicht denkt, dadurch kriegt man immer nochmal neuen Input. Und so rundum muss ich echt sagen, es war eine tolle Veranstaltung, man hat so vielfältig Ideen gekriegt und Inspirationen, da kann man sich immer selber noch was von mitnehmen, also ich bin sehr happy, wie das hier alles abgelaufen ist.
Du hast aber auch erzählt, die Leute haben teilweise nicht erkannt, dass das ein Bus ist, richtig?
Genau, das ist richtig. Hat mich auch sehr überrascht, weil eigentlich, naja, es hat sich jetzt äußerlich nicht so viel verändert, außer die Farbe. Aber ja, letztendlich scheinbar macht es doch einen ganz anderen Eindruck und auch ein Learning. Und aber auch schön dann zu sehen, der Aha-Effekt war dann schon riesig zu sehen. Ah, das ist doch was. Ah, und das geht und so. Und das war dann doch irgendwie spannend.
Gab es Kritik an deinen Handwerkskünsten oder sind die Leute
komplett
zufrieden?
Komplett gar nicht. Ich habe mich schon immer fast gerechtfertigt dafür, wie das Ganze aussieht.
Das hast du bei mir auch gemacht.
Ja, verrückterweise, weil ich immer denke, man muss doch sehen, dass das nicht ganz gerade ist. Aber es ist so, wie es ist. Und die Leute waren eher happy und positiv überrascht und haben gesagt, was, selber gemacht, wie cool. Und ja, ist halt individuell und ja, dann doch irgendwie schön.
Und du hast hier sogar übernachten dürfen, gell?
Genau, ich habe hier auf dem Gelände übernachtet und ja, gleich mal die Camper-Einrichtung ausprobiert in vollen Zügen. Und es ja hat alles geklappt, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Das heißt, auch der Ausbau hat seinen ersten Test hier absolviert und erfolgreich bestanden.
Wo geht's jetzt für dich hin?
Jetzt geht's erstmal weiter. Ich muss noch ein bisschen finalisieren. Hier sind noch die ein oder anderen Schwachstellen an dem Ausbau, die ich gerne noch fertig machen würde. Das hat jetzt erstmal Priorität und dann geht's irgendwann Anfang des Jahres zur nächsten Reise.
Danke dir, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und dann viel Erfolg jetzt noch beim Zusammenpacken und beim Weiterausbauen.
Dankeschön.
Soweit Kerstin Büchner mit ihrem ID.Buzz. Was sie aber da noch nicht wusste, da war sie nämlich noch richtig schön fröhlich und hat alles super funktioniert. Was sie da nicht wusste, ist, dass sie auf dem Heimweg ordentlich Probleme bekommen würde, ne Julia?
Ja, Kerstin wohnt ja bei mir direkt um die Ecke, hätte ich beinahe gesagt, also nur 20 Kilometer entfernt. Und da wir gemeinsam zurückfahren wollten, sie aber sozusagen schon vorgefahren ist, überraschte mich dann der Anruf, dass sie gesagt hat, Mensch, ich stehe hier am Supercharger. Also das hat mich nicht überrascht, dass sie bei Tesla stand, sondern ich habe hier eine Panne, ich weiß nicht, ob ich weiterfahren kann, aber ich bin so aufgeregt. Ich sage, was hast du denn? Ja, irgendwie ist mein Wagen hinten links so tief und mein Luftfahrwerk, das funktioniert irgendwie nicht. Man muss dazu sagen, sie hat tatsächlich ein Luftfahrwerk, was nicht von VW ist, sondern ein nachträglich eingerüstetes, extra für den Cargo. Ja, und auf jeden Fall habe ich gesagt, naja, ich bin 60 Kilometer entfernt.
Das mag man doch, tiefer gelegte Autos, ist doch super.
Dann gucke ich mir das mal an. Früher. Naja, und das Ding hief, war so tief. Also ich meine, in den 80ern hat man... ja, aber nicht einseitig hinten. Genau, also mein Golf 1, den ich noch habe, der ist auch so tief. Deshalb habe ich gedacht, okay, ja, damit kann man auch weiterfahren. Das war so meine beruhigende Nachricht an sie dann, als ich mir das vor Ort mal angeguckt habe. Dann hat sie versucht, doch das ein bisschen auszuräumen, auszubauen, an die Leitungen zu kommen und so weiter. Wir haben dann mehrfach versucht, das Fahrwerk irgendwie, also das Leck irgendwie zu lokalisieren. Ich habe dann irgendwie im Radkasten ziemlich viel gehört. Wir haben aber nicht sehen können, weil der so tief gehangen hat und verbaut war. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, naja, aus meiner Erfahrung weiß ich, wenn ein Luftfahrwerk kaputt geht, muss der Hersteller eigentlich so eingebaut haben, dass man trotzdem noch weiterfahren kann. Also, dass es nirgendwo aufsetzt und so weiter. Genau, und ja, auf jeden Fall war das dann im Prinzip so, dass sie auf Stahlfelgen ohne Luftfahrwerk hinten dann weitergefahren ist. Das war natürlich extrem tief. Also, ich meine Dashcam hat das ja hinten alles aufgenommen. Ich habe ihr dann angeboten, sozusagen das Pacecar nach hinten zu sein und so ein bisschen den Abstand zwischen den überholenden LKWs dann zu sein. Das war auch. Also wir haben uns dann irgendwann mal abgestimmt, dass sie doch bitte irgendwie so zwischen 80 und 90 fährt. Also sie wurde ja dann auch immer mutiger, die letzten 260 Kilometer zurück. Aber das war schon eine spannende Geschichte, weil wenn ich dann in der Kolonne LKWs überholen und ich mit 700 PS dahinter hänge, das bin ich eigentlich nicht gewohnt. Aber sie ist dann heile nach Hause gekommen. Das war also das Spannendste. Wir haben am Supercharger in Nordheim tatsächlich noch jemanden getroffen. Also sie hatte auch keinen Wagenheber dabei. Das war natürlich, den hat sie extra vorher rausgepackt. Wie das dann immer so ist. Auf jeden Fall haben wir dann tatsächlich einen ID-Busfahrer gesehen. Der hat einmal eine Personenvariante gehabt. Und der hat wiederum einen anderen Wagenheber. Also der konnte dann auch nicht helfen. Und dann hat sie noch einen Telefonjoker gehabt, der ihr schon mal das Fahrwerk verbaut hat oder beziehungsweise ihr dann geholfen hat dabei. Also insofern, das war alles ein bisschen schwierig. Ich habe ihr dann einfach nur Geleitschutz gegeben und ein bisschen Mut zugesprochen.
Du schon
und dann
mal, Wolfgang, auch, im Flugzeug gesessen bist, also jetzt nicht im Passagierflugzeug, sondern in so einem einmotorigen Propellerflugzeug. Hast du sowas schon mal erlebt?
Einmotorig nicht. Ich saß schon mal im Propellerflugzeug und ich fand das spaßig, weil die sind ja sehr eng, die Kabinen. Sehr klein, das machen wir auf einer Reise nach nach Mexiko, aber so einer ganz kleinen noch nicht. Aber okay. Da wirst du ja bestimmt was zu sagen.
Ja gut, ich meine, ich habe ja einen Pilotenschein für solche Flugzeuge, wobei der bei mir im Moment ruht. Also ich fliege zurzeit nicht, aber es gab ein Flugzeug auf dem E4-Festival. Und lustigerweise hieß der Mann, der dieses Flugzeug vorgestellt hat, Markus Weber. Was ist daran lustig? Eigentlich gar nichts. Aber er heißt genauso wie mein Fluglehrer, der mir das Fliegen beigebracht hat. Die hieß nämlich auch Markus Weber. Vielleicht hört er ja zu. Gruß, Dankeschön nochmal. Und jetzt war natürlich die Jessica Reichelt neugierig, warum denn dieses Flugzeug auf diesem E4-Testival überhaupt steht. Denn normalerweise sind solche Flugzeuge eben mit Kolbenmotoren ausgerüstet, aber diesmal wohl eben nicht.
Das Flugzeug steht hier, weil es das erste EASA-Typen zertifizierte vollbatterieelektrische Flugzeug ist und natürlich deswegen auch ganz gut hier in das Thema passt, obwohl es mit dem Hockenheimring selbst nichts zu tun hat, den sehen wir normalerweise immer von oben.
Und das ist jetzt aber so, ihr seid nicht der Hersteller von dem Flugzeug, ihr bietet noch mehr an, richtig?
Ganz genau, das Flugzeug ist von Pipistrel, das ist ein slowenischer Hersteller. Andere Hersteller sind jetzt auch gerade in der Entwicklung von Elektroflugzeugen. Wir sind jetzt, wenn man will, 10 Jahre hinter dem Auto und in der Geschichte sind wir auch unterwegs. Wir haben das Flugzeug deswegen, weil das durch diese Typenzertifizierung der Europäischen Sicherheitsbehörde das einzige Flugzeug ist, das wir auch für den Pilotenschein und die Pilotenausbildung anbieten können und kein Ultraleichtflugzeug ist. Und das zeigt jetzt zum einen, wir haben das Flugzeug, wir haben Pilotenausbildung und kümmern uns aber auch über die Ladeinfrastruktur an Flugplätzen, Photovoltaikanlagen, Wallboxen.
Einmal das Komplettpaket.
Genau.
Merkt ihr da, dass die Anfragen mehr werden, also dass mehr nach e-mobilen Fliegen gefragt wird?
Jein, es dauert ziemlich lange. Wir sind jetzt schon über ein Jahr wirklich deutschlandweit am Promoten, aber es geht bis in manche Luftfahrtbehörden rein, dass immer noch gefragt wird, wie Elektroflugzeuge gibt's schon. Man muss sagen, das Flugzeug ist jetzt auch kein Einzelstück, das ist tatsächlich ein Serienflugzeug. Da gibt's schon 120 Stück, die gebaut und verkauft wurden. In Deutschland ist das ein ziemlich stiefmütterlich arbeitetes Thema, aber ja, nach und nach steht da Tropfen und so, ne? Nach und nach kommt es jetzt schon, dass auch Flugvereine, Flugschulen aktiv nachfragen und wissen wollen, was es damit auf sich hat und für was man es einsetzen kann.
So ein E-Flugzeug hat ja auch Vorteile. Also ich glaube, gerade beim Thema Platzrunden und bei der Ausbildung gibt es da ja Regeln, die ein Verbrenner befolgen muss, die ihr jetzt gar nicht befolgen müsst, oder?
Also grundsätzlich ist die Ausbildung dieselbe, muss man sagen. Also es gibt jetzt keine Ausnahmen in der Ausbildung, in den Regelungen. Aber es hat natürlich die auf der Hand liegenden Vorteile eines Elektroflugzeugs. Wir haben keine CO2-Emissionen oder Emissionen überhaupt. Wir tanken das Flugzeug in Mannheim auch über eine Photovoltaikanlage, die auf dem Dach ist, also komplett grünen Sonnenstrom ins Flugzeug. Und es ist flüsterleise, also maximal 60 Dezibel. Das ist nicht mal ein Staubsauger. Das sind natürlich Vorteile, die klar für das Elektroflugzeug sprechen. Auf der anderen Seite hast du im Vergleich, wenn man das überhaupt möchte, mit dem Verbrenner eine geringere Reichweite. Das Flugzeug fliegt nur ungefähr 45 bis 50 Minuten. Ist also für die Grundausbildung sehr wohl interessant und dafür auch gebaut worden. Für den Familienausflug an die Nordsee reicht's nicht. Aber das sollte man auch gar nicht erst planen. Dafür ist das Flugzeug nicht gebaut. Also da muss man dann schon auf den Verbrenner umsteigen. Aber der erste Schritt ist getan. Und in Mannheim, die Hälfte der Pilotenausbildung machen wir wirklich auf dem Elektroflugzeug.
Jetzt hat mir unser Co-Moderator, der Jerome, noch eine Frage geschickt. Die stellt er immer wieder, habe ich festgestellt. Und zwar fragt er grundsätzlich nach der Rekuperation im Sinkflug. Wäre doch eigentlich sinnvoll, dass man diese Energie nutzt, oder? Wie ist es denn?
Ja, es wäre sehr sinnvoll. Man muss allerdings auch sagen, also es gibt zwei Dinge, die da immer aufkommen. Rekuperation im Sinkflug oder generell bei Leistungswegnahme oder Rückgang. Und das zweite ist, wieso habt ihr die Tragflächen nicht voller Photovoltaikanlage? Um beide nicht zum ersten Mal zu beantworten. Ja, Rekuperation, eine sehr gute Idee, wobei der Energiegewinn da sich in Grenzen hält. Man sagt, wenn man mit vollen Batterien startet, Platzrunden macht, kommt man so auf 8 bis 9 Platzrunden. Durch die Rekuperationswirkung käme eine weitere Platzrunde hinzu. Also das wäre das, was man als Reichweitengewinn noch hätte. Im Grunde aber trotzdem ganz gut, denn Rekuperation ist gar nicht so interessant, um Leistung zurückzugewinnen oder Energie zurückzugewinnen, sondern vor allem, um die aerodynamischen Verhaltensweisen des Flugzeugs mehr zum Verbrenner zu bekommen. Der Verbrennermotor bremst, wenn man da die Leistung zurücknimmt, dadurch, dass die Kolben weiter arbeiten und dadurch ein Widerstand entsteht. Unser Elektromotor hat keinen Widerstand, der dreht also frei wie ein Windrad. Und die Rekuperation würde bedeuten, dass das Flugzeug sich aerodynamisch eher wie ein Verbrennerflugzeug verhält und für Pilotinnen und Piloten einfacher in dem Umstieg einfach ist. Aber in Europa dürfen wir es nicht, um das zu beantworten. Das haben aber die Behörden zu verantworten. Die hatten da sich irgendwie was ausgedacht, dass das Laden in der Luft ein Tankvorgang ist.
Ja.
Ein Tankvorgang ist und das darf nur das Militär. Und deswegen dürften wir das nicht.
Also wenn wir das Ganze jetzt beim Militär anmelden, dann ist das okay.
Übrigens in Dänemark, die Luftwaffe, die schult auch auf dem Flugzeug.
Ach, interessant.
Und in den Niederlanden, die KLM, ihre Rekruten auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur irgendwie ein Spielzeug ist. Aber in Amerika gibt's die FAA, also das ist die amerikanische Version unserer EASA. Die haben gesagt, wieso nicht, auf jeden Fall. Mhm. Und grundsätzlich ist es einfach ein Software-Update. Man steckt einen USB-Stick rein. Und dann kann das Flugzeug rekuperieren.
Das heißt, der kann das auch jetzt schon?
Der könnte es auch jetzt schon.
Und jetzt sind wir wieder bei den Solarflächen.
Da genau. Müssen wir noch die Flügelfläche ist nicht groß genug, als dass sich das irgendwie groß rechnet. Und das Schöne an dem Flugzeug, hinter uns steht ein Anhänger. Wir können das in ungefähr 15 bis 20 Minuten komplett auseinandernehmen und in den Anhänger stellen. Wenn wir da oben dran jetzt auch noch irgendwelche Klebeflächen hätten mit Kabel und so, kämen dann auch da wieder Probleme. Also auch da eine gute Idee, aber dafür ist das Flugzeug auch nicht gemacht.
Soweit Markus Weber vom Green Aviation Hub. Und als ich das gehört habe, dass es dieses Flugzeug gibt und dass es in Mannheim steht, habe ich mich sofort ins Auto, also 2-3 Tage später ins Auto gesetzt, bin zum Green Aviation Hub gefahren, habe Markus Weber besucht, bin auch mit diesem Flugzeug mitgeflogen und kann jetzt schon mal sagen, da wird es nochmal eine Folge dazu geben. weil ich habe da Aufnahmen gemacht und wir werden ihn einladen hier in den Podcast, den Markus Weber. Da wird es also mehr dazu geben zu diesem Thema elektrisch fliegen. Aber ich kann sagen, das ist wirklich toll, elektrisch fliegen. Schade, dass ich in meiner Zeit als Pilot so ein Flugzeug nicht zur Verfügung hatte, weil das macht wirklich Spaß, ist leiser. Es ist schon unheimlich. Man steht auf der Startbahn und bevor man startet, ist der Motor aus. Also der Propeller dreht sich nicht mehr. Ja, also da kam es auch schon vor, dass Flugzeuge, die dahinter standen, ja, gedacht haben, oh, der hat ein Motorproblem. Kann ich den jetzt überholen? Kann ich den dem irgendwie vorbei über Funk gefragt haben? Aber es ist völlig normal. Der Motor muss ja nicht laufen beim Elektromotor, wenn man ihn nicht braucht. Das ist ja wie beim Auto vor der Ampel. Ne? Da muss man nicht.
Kann ich mich denn anmelden jetzt für eine Platzrunde mit dir?
Mit mir persönlich nicht, aber du kannst dich gerne beim Green Aviation Hub in Mannheim melden und dort mal mitfliegen. Also das kann, glaube ich, jeder. Aber das klären wir alles noch, wenn er mal bei uns zu Gast ist, Markus Weber, demnächst. Ja.
Ich habe mir das Flugzeug ja auch angeguckt. Und auch den Anhänger. Und ich war ja vorher in Norwegen bei der Fachexkursion. Und da ging es darum, sozusagen Anhänger als Lademöglichkeit umzufunktionieren und auf einen Trailer zu packen und in, ich sag mal, autarkes Gebiet zu bringen. Dieselbe Idee habe ich dann natürlich mit dem Fluglehrer auch nochmal diskutiert. Und er sagte, ja, theoretisch kann man die Außenhaut mit Solar natürlich belegen. Die haben dann eine größere Fläche. Also der Anhänger ist ja größer als das Flugzeug sozusagen. Das würde er mal mitnehmen, so als Idee. Und das Zweite fand ich total spannend. Nachdem er das Flugzeug geflogen ist, hat er sich eine Zero gekauft, also ein Motorrad, auch elektrisch. Und
absolut, die Zero ist, glaube ich, ein ganz hübsches Motorrad. Wir haben, apropos Motorrad, bleiben wir doch gleich beim Thema, wobei es ist kein Motorrad, ist, glaube ich, ein Roller. Albert Ebenbichler war auch schon mal bei uns zu Gast hier im Podcast, hat den Fat Albert entwickelt. Das ist so eine Art Motorroller, der aber eine große Möglichkeit hat, Zeugs mitzunehmen, was andere Motorräder eben nicht können. Sein Fett Albert kann das. Er wohnt gar nicht allzu weit weg von mir in Esslingen bei Stuttgart. Und wir haben ihn, oder Jessica hat ihn gefragt, wie denn für ihn die Resonanz jetzt auf dieser Messe war.
Das sind ja alles sehr elektromobilitätsinteressierte Menschen. Und das ist halt ein wunderbares Beispiel für Elektromobilität, weil den Raum, den man früher für Verbrenner gebraucht hat, den kann man halt jetzt auch super praktisch als Stauraum verwenden. Und ja, Subia ist eine Weltneuheit und dementsprechend positiv reagieren auch die Leute.
Und du hast mir vorhin, wo wir uns unterhalten haben, hast du mir erzählt, dass du jetzt einen Schritt weiter bist mit dem, wie es weitergehen soll. Quasi. Du hast was von Crowdfunding erzählt?
Genau, also wir stehen jetzt, wir machen jetzt einige Investorenrunden, haben jetzt auch im November einen Pitch. Die Zielsetzung ist, dass wir im Frühjahr 25 dann ein Crowdfunding starten, um dann halt gleich mit einer größeren Stückzahl auf den Markt einsteigen zu können.
In die Serienproduktion quasi.
Genau. Und diese Mobilität braucht einfach Leute auf der Straße, die dann weitergeben können, was ich selber für meinen Prototypen schon empfinde. Und dann wird es laufen.
Hat sich denn hier vielleicht sich auch jemand an dich gewendet, wo Interesse hat? Oder war es jetzt überwiegend
tatsächlich?
Ja,
natürlich hier auch. Aber was hier eigentlich für mich am stärksten war, das war die Netzwerkpflege.
Netzwerk, ja, natürlich.
Die letzten Jahre zu sehr als Entwickler, Tüftler für mich gearbeitet habe. Aber wenn du halt nicht da auch netzwerkst, dann kommst du einfach nicht weiter. Das ist mir klar geworden in den letzten Monaten. Und da war das hier auch ein sehr gutes Event, weil man hier auch sehr viele Gleichgesinnte trifft.
Soweit Albert Ebenbichler mit seinem Fett Albert. Wer da nochmal mehr hören möchte, schaut einfach in eine der früheren Folgen. Da haben wir ihn länger interviewt. Ich weiß nicht, Julia oder Wolfgang, wie bei euch der Sonntagabend immer aussieht. Bis vor kurzem war es meistens Crepe-Essen mit der Familie oder Waffeln als Abendessen. Dann ins Bett und mehr oder weniger bald schlafen. Hat sich ein bisschen bei mir geändert, Sonntagabend. Also die Crepes sind geblieben oder die Waffeln. Dann auch ins Bett gehen ist gleich geblieben, aber jetzt mit einer heißen Schokolade, weil am Sonntagabend kommt immer ein neues Video auf YouTube. Und zwar von Tobias Wagner, dem E-Trucker. Und der veröffentlicht jeden Sonntagabend ein ungefähr einstündiges Video von seiner Woche, die er erlebt hat mit seinem E-Truck. Und ich bin ehrlich, ich bin jetzt nicht der Trucker-Enthusiast, also derjenige, der sich jetzt wahnsinnig für sowas interessiert, aber Dem Tobias Wagner gucke ich wahnsinnig gerne zu, einfach weil es ein netter Kerl ist, weil er immer positiv gestimmt ist. Also wenn du den guckst, dann kannst du nicht anders. Du bist dann positiv gestimmt und kannst dann positiv gestimmt in die Sonntagnacht gehen und in den neuen Arbeitstag am Montag. Das gibt einem so nochmal so einen richtigen Kick und es ist auch immer hochinteressant. Der E-Trucker Tobias Wagner war ja schon bei uns im Podcast, aber er war auch, Julia, auf diesem E4-Festival. Hattest du denn Gelegenheit, mit dem E-Truck mitzufahren?
Absolut, leider nein. Ja. Also das hätte ich mir tatsächlich gerne gegönnt. Also erstmal mag ich Tobias Wagner auch total gerne, weil er einfach wirklich, wie du sagst, sehr sympathisch ist. Ihm hat das Sonntagsfahrverbot da so einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ja sein E-Truck, der Iveco ja sozusagen dann auch aufzeichnet, ob er fährt oder nicht. Und deshalb hat er dann da Schwierigkeiten gehabt mit seiner Fahrerlaubnis sozusagen. Und ich glaube auch, dass sein Chef da gar nicht so viel von wusste, außer dass die Reifen dann vielleicht auch anders aussahen.
Man kann ja schon mal vorgreifen, was ich jetzt schon gesehen habe von ihm, dass er jetzt ja nicht nur in Deutschland fährt, sondern auch
nach Spanien.
Fährt er jetzt schon bis Spanien.
Genau,
das ist die aktuelle Folge. Genau. Das nächste Thema immer Reichweite und Reichweite. Wir haben ja immer Angst in jedem, mit jeder Nuance, mit jeder Faser unseres Körpers. Also das wird nochmal sehr spannend.
Mhm. Tobias war ja schon früher auf diesem E4-Festival, allerdings noch nie mit einem E-Truck. Und da war jetzt das erste Mal mit dem E-Truck auf der Piste. Habe ich mir auch ein Video angeschaut, super interessant. Und Jessica wollte von ihm wissen, wie es denn für ihn war mit einem E-Truck auf der Piste.
War ein total spannendes Wochenende. Ich war auch letztes Jahr schon mal hier anwesend, denn ich bin letztes Jahr sogar diese 18-Stunden-Challenge mitgefahren mit dem Elektroauto. Und jetzt zum ersten Mal mit so einem größeren Fahrzeug, mit so einem Elektro-LKW. War auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und hat total viel Spaß gemacht.
Du hast auch ganz, ganz viele Runden gedreht. Eigentlich habe ich kaum mit dir reden können, obwohl ich es mir immer vorgenommen habe. Und du bist immer gleich wieder weitergefahren. Wie war denn so das Fazit bei den Leuten, die bei dir mitgefahren sind?
Ja, der Andrang war relativ groß. Du hast gesehen, da war so eine kleine Schlange und immer mehr Leute wollten mitfahren, weil man das ja nicht jeden Tag machen kann, so einen Elektro-Truck zu erleben. Und das ist ja auch ein ganz besonderer, denn das ist einer der leistungsstärksten oder sogar der leistungsstärkste in ganz Europa. Und das wollte man auf der Rennstrecke dann auch mal sehen. Und deswegen wollte jeder mal mitfahren und alle waren begeistert tatsächlich, weil man auf der Rennstrecke mithalten konnte, weil er eben so viel Leistung hat. Und so ist doch mein Interesse auch so ein bisschen Begeisterung zu entfachen bei den Leuten für das Thema elektrische Logistik. Natürlich hat das nichts mit der Realität zu tun, aber man kann die Leute sensibilisieren, dass es eigentlich technisch sehr, sehr spannend ist, was da gerade passiert.
Ich habe dir tatsächlich auch mal von der Tribüne aus zugeschaut. Du bist ja ganz schön um die Kurven gefegt.
Ja.
Du hast eine Zeit gemessen, oder?
Genau, der Rekord war 3 Minuten 39. Ist jetzt für PKWs nicht so optimal, aber für Elektro-LKWs, glaube ich, die schnellste Zeit, weil es auch die einzige Zeit war. Und das Fahrverhalten ist eigentlich sehr gut. Er ist leider bei 90 eben abgeregelt, aber durch den niedrigen Schwerpunkt mit den Batterien unten kann man da gut um die Kurve fahren. Also hat echt viel Spaß gemacht, war ich selber überrascht.
Du hast das Ganze in eine Tour eingebaut, oder? Du hast deinen Auflieger hast du hier, glaube ich, irgendwo in der Nähe stehen, dass du dann weiterfahren
kannst. Genau, der ist hier in Sichtreichweite, kann man ganz gut sehen. Und ich bin wirklich nicht zum Spaß hier, also am Wochenende natürlich, sondern ich habe es mit einer Tour kombiniert, weil ich eben auch Berufskraftfahrer bin und da will ich natürlich auch keinen Kilometer umsonst fahren. Und deswegen hat es perfekt jetzt reingepasst, das Wochenende.
Der Chef kriegt jetzt bestimmt einen Schreck über den Kilometerstand, oder?
Ja, so viele Kilometer waren es ja nicht. Mal schauen, was es zu den Reifen sagt, aber das sehen wir dann.
Nächstes Jahr wieder da?
Mal schauen. Wie gesagt, wenn es eine Tour gibt in die Gegend, dann durchaus. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde mein Bestes geben.
Wenn du wieder da bist, müssen wir eine Runde drehen.
Das kriegen wir auf jeden Fall. Super.
Der E-Trucker Tobias Wagner hat von seinen Eindrücken auf der Piste ein bisschen erzählt. Und wie gesagt, man kann ihn auf YouTube sehen. Absolut empfehlenswert. Für mich gehört das jetzt zu jedem guten Sonntag dazu, dass ich abends mir noch seinen Film reinziehe und mich von ihm unterhalten lasse.
Jerome, eine Frage. Nach Tatort oder davor?
Tatort gucke ich tatsächlich nicht.
Sehr gut.
Ich gucke keinen Tatort. Dann ist Jessica Reichelt einem Mann begegnet, den wir auch alle kennen. Es ist nämlich der einzige tatsächlich sprechende Kürbis. Selbst an Halloween kann er sprechen. Marco Kürbis war ja auch eine Zeit lang hier auch Moderator in unserem kleinen Podcast. Und er war aber nicht für uns unterwegs, sondern er war für den TFF, für den er ja brennt, unterwegs. Und auch er hat ein Fazit zu dieser Veranstaltung.
Fantastisch. Wir hatten wirklich zwei wundervolle Tage. Wir hatten mit dem Wetter sehr viel Glück. Gut, es ging morgens immer so ein bisschen Verhalten los, wurde dann aber sehr schnell besser. Wir hatten ein tolles Publikum. Wir hatten Probefahrten den ganzen Tag über mit allen Modellen. Wir waren ja auch mit den allen Roadstern da. Wir hatten ja also vier Roadster mit am Start. Wir hatten alte Model S Modelle mit Heckmotor, wo man richtig schön driften kann und so weiter. Also wir und auch alle Tesla-Fans hatten ja wirklich bei den Probefahrten großen Spaß und das waren wirklich zwei wundervolle Tage.
Schön, ich bin ganz traurig. Ich wollte eigentlich Roadster fahren und bin so oft aufgehalten worden, dass es jetzt nicht geklappt hat.
Ja, ja, genau.
Das nächste Mal buche ich mir einen festen Slot bei euch, dass okay, ich dann Roadster fahren kann.
Ja.
Was ist am meisten gefahren worden oder was war am meisten nachgefragt?
Meiste Nachfrage natürlich das Model S Plaid. Ganz, ganz wichtig, dass, ja, dass, ich glaube, Tesla hatte keins mit und bei uns konnte man ja auch selber fahren, wenn man das wollte. Und insofern war da natürlich der größte Andrang mit. Wir haben es natürlich versucht zu kanalisieren auf die anderen sexy Autos, weil jeder Tesla fährt ja super. Insofern, es muss ja nicht immer Plaid sein. Und ja, hatten da also wirklich sehr, sehr viel Spaß und sehr, sehr viel, ja, konnten neue Kontakte knüpfen und so weiter. Also es waren wirklich zwei wundervolle Tage.
Und ihr seid wahrscheinlich nächstes Mal auch wieder mit dabei, oder?
Wenn wir dürfen, ja. Ja, wie gesagt, wir waren ja hier mit 50 Autos, allerdings nur mit 20 auf dem Track. Und das läuft natürlich deutlich besser bei uns mit den ganzen Probefahrten, weil wir haben einfach alles da an Modellen und die Kunden müssen da gar nicht lange warten.
Stimmt, bei euch gab es eigentlich keine langen Schlangen. Das wäre mir jedenfalls nicht aufgefallen.
Richtig. Das Einzige war halt dann die Plättschlange, weil die halt alle Plätt fahren wollten und so viel Plätt haben wir dann auch nicht.
Oder?
Der war nicht uns. Der war von Lautlos Performance, genau. Die hier mit der ukrainischen Zulassung dann da hier waren. Und,
ich habe den jetzt glatt zu euch gedichtet.
gerne, ja.
Aber genau. Nächstes Mal dann, oder, mit dem Cybertruck?
Hoffen wir es mal, dass wir ihn bis dahin schon mit haben. Wie gesagt, die Österreicher haben ja einen, in Tschechien gibt es mehrere, in Polen sind glaube ich auch welche. Also vielleicht haben wir bis nächstes Jahr dann auch einen, ja.
Soweit Marco Kürbis vom TFF mit seinem Fazit der Veranstaltung, war also wirklich begeistert. Und Julia, bist du auch Rennen gefahren? Weil da gab es ja dieses 18-Stunden-Rennen. Hast du dich auch auf die Rennpiste begeben oder eher nicht?
Ja, ich habe das ja, ich sag mal vorsichtig, so wie die Instruktoren gemacht. Ich bin dann gefahren, als keiner auf der Strecke war, nämlich nur noch die Instruktoren, morgens zwischen 8 und 9, da war die Strecke ja geöffnet. Ich habe ja auch Vorträge gehalten, also insofern, das wäre jetzt auch die Möglichkeit gewesen, über Lautlos Performance nochmal schnell über die Rennstrecke zu fahren in der Stunde. Und auch das TFF hat ja einen Slot gehabt, wo sie die Rennstrecke in der Mittagszeit sozusagen freigegeben hatten. Auch da bin ich nicht mitgefahren. Und abends oder nachts über die 18 Stunden bin ich dann auch nicht mitgefahren, weil da, also wenn ich 3 Tage wirklich dort vor Ort bin, dann mag ich auch irgendwann mal schlafen und da habe ich mir das ja nicht gegönnt. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass ja das Plaid, was eben gerade angesprochen wurde, von Lautlos Performance auch freigegeben wurde zum Fahren und jemand mit diesem privaten Fahrzeug als, ich sag mal vorsichtig, als Probefahrt direkt in der Boxengasse schon in der Mauer gelandet ist. Also da gab es dann Schwierigkeiten, den ja wieder wegzubekommen, weil er mit den 1022 PS nicht umgehen konnte. Es war erst das TFF im Verdacht, dass es einer von denen war, aber das war dann tatsächlich von Lautes Performance einer und das sind ja diese ganz tiefer gelegten Fahrzeuge, die ja auch einen Käfig drin haben und so weiter. Also das ist schon noch eine Rausnummer.
Aber ich hätte tiefer legen hat es sozusagen
in der
später
den
zu tun
genutzt,
mit der Kerstin.
Aber da waren da meine Vorträge.
Okay, aber es gab andere, die tatsächlich Rennen gefahren sind und auch die Electrified Women waren mit dabei. Die haben sogar den zweiten Platz gemacht, habe ich so hinterher mitbekommen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wer den ersten gemacht hat. Weißt du das zufällig, Julia, wer das gemacht hat? Keine Ahnung, ich weiß es nicht tatsächlich. Okay, die Electrified Women haben den zweiten Platz gemacht,
das
was
war
super
der
war, weil sie hatten zwischendurch technische Probleme
mit der
Ladesäule. Und Jessica Reichelt hat sich nicht nur mit der Vorsitzenden unterhalten, das Interview kann ich leider nicht senden, weil das war von der Tonqualität einfach nicht sendbar, da war irgendwas nicht mit dem Mikrofon in Ordnung. Aber sie hat noch ein zweites Interview gemacht, und zwar mit der Natalie von den Electrified Women. Und sie hat die gefragt, wie denn für sie die Fahrt war, weil die ist irgendwie nachts und im schlechten Wetter gefahren.
War eigentlich super gut, war ein bisschen anstrengend, in der Dunkelheit zu starten. Es hat genieselt, aber als es dann heller wurde, war es super easy und durchgeflutscht. War eigentlich total gut.
Super, wie lange bist du jetzt gefahren?
Ich weiß es gar nicht, 1,5 Stunden, denke ich mal. Ich weiß es aber gar nicht so
wirklich. Okay,
man verliert dann leider den Überblick, wenn man so am Fahren ist.
Das heißt, du weißt auch nicht, wie viele Runden du jetzt gefahren bist.
Tatsächlich auch nicht.
Jetzt habe ich schon mitbekommen, ihr habt den zweiten Platz gemacht in eurer Klasse.
Ja.
Super. Und ihr seid zufrieden?
Ja, wir sind zufrieden. Wir hätten wahrscheinlich vielleicht auch den ersten gemacht, wer die Ladesäule, da war irgendwie ein Problem, dass er nicht geladen hat nachts, sondern hat sich alles nach hinten verschoben. Und ja, dadurch sind wir halt ein bisschen zurückgefallen. Ne? Aber dafür haben wir den zweiten Platz gemacht und deswegen ist
es trotzdem top. Das ist dann auf jeden Fall wahnsinnig gut. Ladesäule dann ausgefallen oder hat es mit der Planung nicht hingehauen?
Ich war tatsächlich da nicht bei. Also der muss es irgendeinen Fehler gegeben haben. Die wurde dann auch stillgelegt. Wir waren ja mit noch einem Team an der Ladesäule. Ja, und sie wurde dann stillgelegt. Wir mussten dann zu einer Ersatzsäule und das war halt ein bisschen ein Problem. Da ist er dann auch nicht so nur mit 11 kW geladen und ja, das hat uns leider ein bisschen zurückgesetzt.
Ne? Okay, und trotzdem den zweiten Platz. Das beweist genau. Auf jeden Fall, dass es immer noch möglich ist.
Ja.
Super.
Genau.
Und schon Lust auf nächstes Jahr?
Weiß ich ehrlich gesagt. Also, ja, mal gucken. Vielleicht auch jemand anders, ne? Dass jeder mal drankommt. Also insofern.
Aber euer Team hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Ja, so. Das hat super funktioniert. Es war super ruhig und wir haben alle miteinander gut funktioniert und das hat echt Spaß gemacht.
Soweit das Interview mit Natalie von Electrified Women, die mitgemacht hat beim 18-Stunden-Rennen. Es gab noch einen, der mitgemacht hat, den Jessica interviewt hat, und das ist der Sebastian. Der war für den TFF unterwegs, also der Verein, bei dem Marco Kürbis auch unterwegs ist. Und die erste Frage an ihn war, mit welchem Auto er denn unterwegs war.
Ja, ich bin der Sebastian und ich bin Moderator im Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum. Und wir haben uns gemeinsam gedacht, dass wir uns ein Team zusammenstellen und möchten gerne an der ADAC E-Competition teilnehmen. Dazu haben wir dann ein paar Leute aus dem Forum zusammengesucht, haben uns ein paar Sponsoren gesucht und schon hat das jetzt bereits im zweiten Jahr dieses Jahr geklappt.
Klingt auf jeden Fall spannend. Was für ein Auto fahrt ihr und was seid ihr unterwegs? Also mit dem Tesla nehme ich an.
Genau, ja.
Wahrscheinlich gesetzt.
Wir haben dieses Jahr ein Tesla Model 3 Long Range und zwar das neue Highland. In blau und haben das natürlich dann auch mit den schönen Stickern beklebt.
Ihr habt euch wahrscheinlich auch vorbereitet. Jetzt ist es wahrscheinlich bei euch auch so, dass ihr quer durch Deutschland verteilt seid.
Genau.
Wie habt ihr das dann gemacht?
Wir haben uns dann über eine Signalgruppe quasi abgesprochen. Jeder hat irgendwas organisiert. Der eine bringt halt ein paar Getränke mit, der andere etwas zu essen. Meine Kaffeemaschine, halt das, was man so üblich braucht. Und das grobe Plan der Strategie kam speziell aus den Erfahrungen von dem letzten Jahr. Da sind wir nämlich zu schnell gefahren und jetzt haben wir quasi gesagt, okay, wer langsam fährt, der gewinnt. Das heißt, wir versuchen jetzt entsprechend so um die 60 bis 70 km/h zu fahren und damit den Verbrauch niedrig zu halten, um dann mit den 20 kW entsprechend gut, effizient nachladen zu können.
Das heißt, ihr habt euch dann aber auch einen Plan gemacht, quasi wie lange eure Runden dauern dürfen oder seid ihr jetzt einfach nur vom Tempo her?
Wir haben uns vom Tempo die meisten Gedanken gemacht. Letztes Jahr sind wir mit 3 Minuten 20 ungefähr gefahren. Das war etwas zu schnell. Und dieses Jahr haben wir dementsprechend so 3 Minuten 40 bis 3 Minuten 30 angepeilt und das senkt dann nochmal den Verbrauch und das klappt auch ganz gut.
Und wie habt ihr eure Ladeplanung gemacht? Also ich habe schon gehört, hier werden sich die Lademöglichkeiten ja geteilt.
Genau. Also wir haben dieses Jahr wieder ein Partnerteam zufällig zugewiesen bekommen. Deswegen können wir uns dann auch entsprechend erst so richtig vor Ort absprechen. Und unser Partnerteam wird entsprechend zuerst reinkommen und wir werden nur einen fliegenden Tausch in der Boxengasse machen. Das heißt, wir werden erst die ersten 4 Stunden komplett durchfahren und dann direkt nochmal 2 Stunden dranhängen. Und sobald dann unser Partnerteam quasi wieder rausfährt, werden wir dann entsprechend zum Laden fahren.
Genau. Das heißt, bei euch sitzt auch die ganze Zeit jemand da und behält alles im Auge und gibt dann Signale.
Genau, genau.
Soweit Sebastian, der unterwegs war für den TFF auf dem 18-Stunden-Rennen. Wolfgang, du warst, glaube ich, noch nie auf dem E4-Testival, oder?
Ich darf ja nicht raus. Man lässt mich ja nicht raus hier.
Wie? Man lässt dich nicht raus? Wer lässt dich nicht raus? Was ist los da?
Ja, so sind hier die Regeln, ne?
Okay.
Ich hab nur Ausgang zu bestimmten Zeiten.
Okay. Dann, sonst kommt die Frau mit dem Nudelholz, oder wie?
Ganz genau, du kennst es, ne?
Ja, ich kenne es. Ich war ja auch noch nicht dort. Julia, wenn man wie ich noch nicht dort war, sollte man da nächstes Jahr hingehen?
Na, wie? Ich war ja letztes Jahr schon da und war so angefixt von dem, was da geboten wurde, dass ich dann spontan entschieden habe, wirklich die 450 Kilometer nochmal zu fahren. Und ich werde auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Also spannend finde ich immer, dass man Fahrzeuge Probe fahren kann, die man sonst nicht sieht. Also so ein Ora 07, den sieht man eher nicht auf der Straße. Den bin ich jetzt mal gefahren, der hat mich nochmal angefixt. Ja. Natürlich kann man auch mal so, ich sag mal, letztes Jahr bin ich die Funky Cat
damals gefahren. Echt, war das der Grund? Okay. Der ich dachte, 03, weil das einfach ein bescheuerter Name ist und die dann irgendwann eingesehen haben, dass es ein komplett bescheuerter Name ist. Aber war nicht so.
Ja, okay. Das hat... Nee, da gab's Da gab's richtig Ärger und das hat mir derjenige, der mir die Probefahrt sozusagen, also mein Instruktor sozusagen in dem Fall, hat mir das eben erzählt während der Fahrt. Das sind ja auch Informationen, die du sonst nirgendwo kriegst. Was ich spannend finde, ist, dass du halt auch so Fahrzeuge wie den iX7 siehst, ne, der ja auch beim 18-Stunden-Rennen da gefahren ist, von Christian Clerici aus dem Team. Das sind halt spannende Geschichten. Mhm. Natürlich habe ich alte und neue Bekannte getroffen, also Leute, die man auf LinkedIn und sozialen Medien immer nur irgendwie anschreibt und kommentiert, sind dann plötzlich vor einem. Oder ich treffe auch Leute wieder, die bei mir mal die Ausbildung gemacht haben, witzigerweise, also die ich mal geschult habe. Also auch spannende Themen und ja.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Dankeschön an Jessica Reichelt, dankeschön an Wolfgang Paul, an Julia Maulhardt, auch an André Reichelt. Herzliches Dankeschön. Er steuert das Video, das man auf YouTube sehen kann. E-Movotion natürlich, E-Movotion. Also wie gesagt, herzlichen Dank an alle und ich bin Jerome Brunel. Und das Schlusswort habe aber diesmal, sonst habe ich es immer, aber diesmal nicht, oder manchmal auch der Michael, sondern das Schlusswort hat diesmal Jessica. Tschüss!
So, und das war e-Movotion auf dem E4-Festival im Außeneinsatz. Wir hoffen, es hat euch gefallen, die Eindrücke, die wir gesammelt haben, die Gespräche, die wir geführt haben. Wenn ihr eine Veranstaltung habt, auf die ihr uns gerne sehen möchtet, auf die ihr uns einladen möchtet, dann schreibt doch bitte eine E-Mail. Und zwar, ich kann sie ja auswendig, an redaktion@i-movotion.de. Vielleicht kommen wir dann auch bei euch vorbei, vielleicht können wir auch ein Gespräch führen, auch wenn ihr irgendwelches Feedback habt, immer her damit. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald schon wieder.